NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Herzlich willkommen zum Kulturspiegel mit Margarete von Schwarzkopf. In wenigen Wochen werden Sie wieder die Straßen jener Städte bevölkern, in denen Karneval oder Fasching gefeiert wird. Ihre Attribute sind meist grellrote Perücken, wallende Gewänder, lange Plastiknasen und ein struppiger Besen. Die Rede ist von den Hexen. Das Hexenkostüm zählt zu den beliebtesten Verkleidungen im närrischen Treiben und kann durchaus als Zeichen gewertet werden, dass diese Wesen, die man aus Märchen, Sagen, aus der Literatur und dem Film kennt, aber auch aus historischen Chroniken, immer noch eine große Faszination auf die Menschen ausüben. Dass diese Faszination bis heute ungebrochen ist, betont auch Andrea Rudolph, Kuratorin der Ausstellung Hexen, Mythos und Wirklichkeit, die im Historischen Museum der Pfalz in Speyer noch bis zum 2. Mai gezeigt wird.
Hexen sind seit Anbeginn des Hexenglaubens, also seit um 1400, immer wieder ein faszinierendes Thema. Zum einen hat man immer einen magischen Aspekt, etwas Unheimliches. Und immer wieder hat man Neues hineininterpretiert und auch die Figur im Laufe der Zeit immer wieder mit neuen Bildern und Facetten versehen, sodass sie bis heute in verschiedenster Art und Weise interessant und auch relevant in der Gesellschaft ist.
Im Kulturspiegel wollen wir heute zeigen, was es mit dieser Faszination auf sich hat, wie sich die Hexen der Märchen und Sagen von jenen Frauen oder auch Männern unterscheiden, die in der grausamen Wirklichkeit Opfer von Hexenverfolgungen wurden und wie schon Zeitgenossen im 17. Jahrhundert, wie der Jesuit Friedrich Spee, mit diesem dunklen Kapitel von Intoleranz, Aberglauben und Menschenverachtung umgingen. Ergänzend bringen wir ein Interview mit einem Experten für Schamanentum, dessen Wurzeln und deshalb Attraktion für viele Menschen in dem Glauben liegen, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als uns die Schulweisheit lehrt. Zu guter Letzt empfehlen wir als Hörbuch des Monats eine Märchensammlung, die Sie im Übrigen gewinnen können, wenn Sie unsere Frage richtig beantworten.
Wann kommen wir drei uns wieder entgegen?
Im Blitz und Donner.
Oder im Regen.
Wenn der Wirrwarr stille schweigt.
Wer der Sieger ist, sich zeigt.
Das ist, ehe der Tag sich neigt.
Dann treffen wir ihn.
Macbeth! Die drei Hexen aus dem Drama Macbeth von William Shakespeare. Diese drei Hexen weissagen Macbeth, dass er einst König von Schottland werden wird, was er aber nur durch die Ermordung des amtierenden Königs erreichen kann. Und später sagen sie ihm, er sei unbesiegbar, solange nicht der Wald von Burnham nach Dunsinane komme. Alles Lug und Trug, wie sich herausstellt. Und selbst die Zaubertränklein und Zaubersprüche der Hexen retten Macbeth nicht vor seinem Untergang. Macbeth wurde 1606 uraufgeführt und verarbeitet neben historischen Ereignissen viel Aberglauben und Fiktion, darunter auch den Hexenglauben, den wir vor allem aus Märchen kennen. Mit diesem Thema hat sich Susanna Wieder beschäftigt.
Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riss sich ein großes Stück davon herunter. Und Gretel stieß eine ganze runde Fensterscheibe heraus, setzte sich nieder und tat sich wohl daran. Da ging auf einmal die Tür auf und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, kam herausgeschlichen.
»Ei, ei, 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 ihr lieben Kinderchen, kommt nur herein und bleibt bei mir, es geschieht euch kein Leid.«
Die Alte aber hatte sich nur so freundlich angestellt, denn sie war eine böse Hexe.
Im Märchen ist die Hexe immer böse, da gibt es kein Vertun. Das liegt an der Gattung, sagt Hans-Jürg Uther, Märchenforscher aus Göttingen. Er hat zahlreiche Märchen- und Sagenbände und wissenschaftliche Editionen zum Thema herausgegeben. Zuletzt bei de Gruyter das Handbuch der Kinder- und Jugendliteratur. Ein echtes Füllhorn für jeden, der etwas tiefer in das Thema einsteigen möchte. Professor Uther sagt, im Märchen haben Riesen, Trolle und Hexen andere Funktionen als in Sagen.
Sie stehen den Menschen auch feindlich gegenüber, aber man kann sie besiegen. Das heißt, wir haben eine gewisse Ambivalenz, eine Doppelwertigkeit. In der Sage gewinnt oftmals der Unhold, aber in den Märchen können die Helden und auch die Heldinnen die schadenstiftenden Wesen wie Riese, wie Hexe, wie Teufel immer besiegen und sind am Ende diejenigen, die am Leben bleiben, während das Untier auf der Strecke bleibt.
In den deutschen Märchen der Brüder Grimm wohnen die Hexen meistens ganz versteckt tief im Wald in einem kleinen Häuschen. Die russische Baba Yaga hat allerdings architektonisch wesentlich mehr zu bieten. Ihr Haus steht auf gigantischen Hühnerbeinen, es kann sich drehen und gemacht ist es aus den Knochen von Ermordeten. Die Baba Yaga fliegt auch nicht auf einem normalen Besen, sondern auf einem Mörser. Fliegen hören kann man sie in einem berühmten Klavierstück des russischen Komponisten Mussorgsky. Es trägt den Titel Bilder einer Ausstellung. Die Vorläuferin der Baba Yaga war übrigens die slawische Totengöttin, die die Toten ins Jenseits begleitet hat.
Hexen verbrennen Menschen, sind also wie Vampire auch kannibalistische Wesen. Und die Hexen des Märchens haben die üblichen Visualisierungsmerkmale, also Hässlichkeit. Dazu gehört dann der Buckel, die langen Fingernägel, dazu gehört die lange Nase, dazu gehört eine Katze oder ein Rabe als schwarzes, als dämonisches Tier, ein Krückstock noch dazu, rote Augen und die Hexen merkwürdigerweise wackeln immer mit dem Kopf, also zumindest in den Märchen der Brüder Grimm. Aber die Leser und die Zuhörerinnen wissen ja von vornherein, dass diese Hexen, auch wenn sie eine Stieftochter haben, die anstelle der richtigen Braut dann unterschoben werden soll, dass sie dann diese Hexe besiegen können.
Märchen von Frauengestalten mit zauberischen Kräften finden sich in allen Kulturen, betont die Enzyklopädie des Märchens, die Hans-Jörg Uther mit herausgibt. Darin heißt es weiter, dass die russische Baba Yaga eine ambivalentere Figur ist als die Hexe im deutschen Märchen. Sie übernimmt neben den Hexenpflichten auch solche Aufgaben, die bei den Brüdern Grimm und Ludwig Bechstein zum Beispiel Frau Holle und ähnlichen dämonischen Frauengestalten zugewiesen werden. Hexenähnlich agieren im keltischen Bereich die Fairies, die Feen, und Trollfrau und Riesin bei den Isländern und Norwegern.
Wir haben also in den Märchen eigentlich durchweg eine Negativfigurierung von solchen Wesen, während wir in der heutigen Kinder- und Jugendliteratur ganz andere Bilder von Hexen haben. Da gibt es dann die Hexe, die ganz lieb und nett ist, freundlich. Man hat ihr also all diese Klischeebilder, auch diese Hässlichkeitsstereotype, hat man ihr weggenommen. Und sie hat also ein ganz anderes Bild heute. Die kleine Hexe von Ottfried Preußler oder andere, der kleine Vampir, sie können also das auch getrost auf andere Figuren übertragen, haben eben ein ganz anderes Bild heute in der Jugendliteratur als früher.
Auch in den 7 umfangreichen Harry Potter Bänden gibt es viele hübsche, nette und hilfsbereite Hexen. Und die Bösen werden am Ende bestraft. Das sei dann wieder ganz wie im Märchen, sagt Hans-Jörg Uther.
Ja, in Märchen werden die Hexen immer überlistet, wie alle Gegenspieler, weil das Märchen ja gewissermaßen eine Abenteuererzählung ist, so hat es mal Max Lüthi formuliert, eine welthaltige Abenteuererzählung. Der Held muss verschiedene Stationen ablaufen, er muss verschiedenen Wesen begegnen, verschiedene unlösbar scheinende Aufgaben erfüllen. Und erst wenn das der Fall ist, wenn er das geschafft hat, dann werden diese Wesen besiegt und Held und Heldin kommen glücklich wieder nach Hause.
Dann wollte sie Gretel auch aufessen. Aber Gretel merkte, was sie vorhatte und sprach, »Ich weiß nicht, wie ich's machen soll. Wie komme ich denn da hinein?« »Ach, dumme Gans«, sagte die Alte, »die Öffnung ist groß genug. Siehst du wohl, ich könnte selbst hinein«, krabbelte heran und steckte den Kopf in den Backofen. Da gab ihr Gretel einen Stoß, dass sie weit hineinfuhr, machte die eiserne Tür zu und schob den Riegel vor. Da fing sie an zu heulen, ganz grauselig. Aber Gretel lief fort und die gottlose Hexe musste elendiglich verbrennen.
Ach herrje, das ist aber zu grausam für Kinder, so dachte man in den 60er und 70er Jahren, erinnert sich der Märchenforscher. Heute sieht das die Wissenschaft ganz anders.
Heute haben wir ja nur ein positives Bild von Märchen, weil man eben gesehen hat, wir können Märchen nicht von unserem Standpunkt als Erwachsene beurteilen. Wir müssen Märchen auch zum Teil aus dem Blickwinkel der Kinder beurteilen. Und da kann ich sagen, zeigen alle neueren Untersuchungen, Statistiken, dass eben Kinder zum Beispiel bei Hänsel und Gretel oder Rotkäppchen dann anführen, welches ist die wichtigste Szene bei Hänsel und Gretel, wird gefragt und die Kinder antworten, das Geilste ist, wenn die Hexe in den Ofen gestoßen wird. Das ist für Kinder was ganz anderes. Sie sehen da die Gerechtigkeit, dieses weibliche Wesen in diesem Fall hat den Kindern schaden wollen und deshalb wird sie eben verstoßen. Das finden die Kinder faszinierend und finden das überhaupt nicht abstoßend.
Es gehe ja auch im Märchen um Ablösungskonflikte, ganz wie im wirklichen Leben, sagt der Märchenforscher Hans-Jörg Uther.
Zum Beispiel im Märchen Hänsel und Gretel, wo dann die Kinder von den Eltern in dem Wald ausgesetzt werden und sich selbst überlassen. Das ist ein Märchen, was auf viele Kinder abstoßend wirkt, mehr oder weniger im Unterbewusstsein. Manchmal nehmen sie es auch bewusst wahr, wo sie Angst haben, ihre Eltern zu verlieren. Und erst später lernen sie dann, dass einfach solche Ablösungskonflikte da sind, dass man sich auch ablösen muss von Menschen, vom Berufsleben, von anderen Dingen. Man muss auch mit Konflikten fertig werden und das zeigt letztlich auch unser ganzes Leben.
Dazu passt auch die Deutung der analytischen Psychologie in der Tradition von C.G. Jung. Für ihn waren Hexen in Träumen, Sagen, Mythen und Märchen eine Ausprägung des sogenannten Mutterarchetyps, das heißt der zerstörenden und verschlingenden Mutter.
Jorinde und Joringel. Es war einmal ein altes Schloss, mitten in einem großen, dicken Wald. Darinnen wohnte eine alte Frau ganz allein. Das war eine Erzzauberin. Am Tage machte sie sich zur Katze oder zur Nachteule. Des Abends aber wurde sie wieder ordentlich wie ein Mensch gestaltet.
Ein faszinierendes Märchen, was ein wirkliches Märchen ist, was auf einen Dichter zurückgeht, nämlich auf Heinrich Jung Stilling, ist die Geschichte von Jorinde und Joringel. Da wird nun keine Hexe gezeigt. Das ist eins der wenigen Märchen bei den Brüdern Grimm, wo sie keine Fee haben, keine Hexe, sondern eine Zauberin. Und diese Zauberin agiert aber gewissermaßen als eine Hexe, weil sie ja auch verwandeln kann und die Mädchen, die Frauen, die jungen Frauen alle verwandelt hat in Vögel. Das ist ungewöhnlich für Märchen der Brüder Grimm.
Flugs sprang er hinzu, berührte das Körbchen mit der Blume und auch das alte Weib. Nun konnte sie nicht mehr zaubern. Und Jorinde stand da, hatte ihn um den Hals gefasst, so schön, wie sie ehemals war. Da machte er auch all die anderen Vögel wieder zu Jungfrauen. Und da ging er mit seiner Jorinde nach Hause und sie lebten lange vergnügt zusammen.
NDR 1 Niedersachsen. Das ist Radio.
Hexen zu den Brocken ziehen, die Stoppel ist gelb, die Saat ist grün.
Dort sammelt sich der große Haufe, Herr Urian sitzt oben auf.
Die alte Baumo kommt allein, sie reist auf einem Mutterschwein.
Baumo!
Ehre, denn wem Ehre gebührt, Frau Baumo vor und angeführt.
Ein tüchtig Schwein und Butter drauf, da folgt der ganze Hexenhauf.
Da kann einem schon die Gänsehaut den Rücken hinunterlaufen. Das war ein Ausschnitt aus der Walburgisnacht in Goethes Drama Faust I. In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai treffen sich der Sage nach die Hexen und Zauberer auf dem Brocken im Harz. Hexen und Zauberer tauchen seit Jahrhunderten auf in der Literatur, in der Kunst und auch im Film. Die Hexen von Eastwick heißt zum Beispiel ein Roman des Amerikaners John Updike, der mit Jack Nicholson als Hexenmeister verfilmt wurde. Berühmt ist auch Der Zauberer von Oz von L. Frank Baum, verfilmt mit Judy Garland im Jahre 1939. Das Drama Hexenjagd von Arthur Miller, eines der großen Theaterstücke der Neuzeit über Hexenwahn im puritanischen Neuengland im 17. Jahrhundert. Harry Potter und viele Romane mehr, in denen die Hexen allerdings nicht immer als böse Wesen auftreten, sondern oft als Personen mit besonderen Fähigkeiten, oft sogar mit heilenden Kräften, da sie ja auch um die Beschaffenheit von Pflanzen und Kräutern wissen. In der Ausstellung in Speyer erfährt man viel über die Hexen, ihre Geschichte und die Folgen der Hexenjagden in Europa und in Neuengland jenseits des Atlantik. Und es gibt auch viele neue Erkenntnisse, selbst für diejenigen, die sich schon häufiger mit dem Phänomen Hexen beschäftigt haben. So empfindet das auch Andrea Rudolph vom Historischen Museum der Pfalz, die diese Ausstellung organisiert hat.
Für mich war vor allem interessant, nachvollziehen zu können, wie es überhaupt zu so etwas wie Hexenverfolgung kommen konnte. Das heißt, dass man dort eine Vielzahl von Phänomenen und Faktoren hatte, die zusammenspielten und es überhaupt ermöglichten, dass fast 60.000 Menschen europaweit zu Tode kamen aufgrund einer Glaubensvorstellung. Das heißt, vor allem die verschiedensten Krisenszenarien, die sich im Zeitraum der frühen Neuzeit abspielten, mit Auswirkungen der kleinen Eiszeit, Hungersnöten, Seuchen bis hin zu Pest, genauso wie Religionskonflikten. Wir haben ja gerade dann auch in dieser Zeit die Reformation mit der Kirchentrennung in katholisch und evangelisch und in der Folge dann auch entsprechende Religionskonflikte, die im Dreißigjährigen Krieg enden. Das heißt, da haben wir ein großes Krisenpotenzial und eine Art Klima der Angst, die dazu führen, dass man versucht, natürlich Schuldige zu suchen, gerade auch was die agrarischen Problematiken im Zuge der kleinen Eiszeit betrifft. Denn der Wetterzauber war ja ein Thema, das den Hexen angehängt wurde. Und da konnte man viele Erklärungen finden, warum es überhaupt zu solch einem Extrem kommen konnte. Und das war sehr spannend.
Stichwort Hexenverfolgung. Unabhängig von Katholizismus oder Protestantismus wurden in Mitteleuropa Hexen und Zauberer verfolgt und das bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.
Also eine konfessionelle Unterscheidung zwischen katholischer Hexenverfolgung und evangelischer Nicht-Hexenverfolgung gibt es in dem Sinne wirklich gar nicht. Das heißt, in sowohl katholischen als auch evangelischen Territorien fand die Hexenverfolgung statt. Wobei man berücksichtigen muss, dass es aufgrund der religiösen Unterschiede einige Eigenheiten jeweils gab, dass beispielsweise die Anzahl von hingerichteten Frauen teilweise in den evangelischen Gebieten höher war. Das hängt damit zusammen, dass Luther in seiner Bibelübersetzung eine Stelle aus dem Alten Testament übersetzte, du sollst die Zauberinnen nicht am Leben lassen. Und die katholische Kirche legte eine andere Grundlage, nämlich die lateinische Variante der Bibel zugrunde. Und dort ist noch die männliche Variante, das heißt, du sollst die Zauberer nicht am Leben lassen. Und damit gab es natürlich aus biblischer Perspektive schon unterschiedliche Interpretationsansätze, die herangezogen wurden. Und das äußerte sich unter anderem auch in solchen Phänomenen. Und es ist auch richtig, dass einiges dann über den Atlantik noch rüber schwappte, wenn man das so sagen darf, und dann in Salem ebenfalls Auswüchse dieses Hexenwahns gab.
Doch es gab auch immer wieder Streiter für das Recht derer, die der Hexerei verdächtigt wurden. Dazu zählte Friedrich Spee. Gegen den Willen seiner Eltern trat der Sohn eines kurkölschen Beamten dem Jesuitenorden bei. Als er später Zeuge von Hexenprozessen wurde, war er überzeugt, dass den Angeklagten ganz offensichtlich Unrecht widerfahre. Vor fast 400 Jahren veröffentlichte er in Rinteln, damals eine noch junge Universitätsstadt, seine Streitschrift gegen den Hexenwahn mit dem Titel Cautio Criminalis. Diese Schrift brachte Spee selbst in Gefahr, wurde er doch verdächtigt, selbst der Hexerei schuldig zu sein. Mehr zu Spees Schrift und seine Rolle in der Zeit der Hexenverfolgung von Norbert Bourgeon.
Erste Frage. Ob es wirklich Hexen, Zauberinnen oder Unholde gibt? Ich antworte ja. Zwar weiß ich wohl, dass das von manchen, auch Katholiken und Gelehrten, auf deren Namen es hier nicht ankommt, bezweifelt worden ist, wohl wird auch manch einer nicht von ungefähr meinen können, dass es in der Geschichte der Kirche einstmals Zeiten gegeben hat, wo man nicht an Hexensabbate glaubte, und wohl bin ich endlich selbst, da ich in den Kerkern mit verschiedenen dieses Verbrechens Beschuldigten häufig und aufmerksam, um nicht zu sagen wissbegierig umging, des Öfteren in solche Verwirrung geraten, dass ich zuletzt kaum mehr wusste, was ich von der Sache halten sollte. Wenn ich dann aber das Ergebnis dieser widerstreitenden Überlegungen zusammenfasse, so glaube ich trotz allem daran festhalten zu müssen, dass es wirklich etliche Zauberer auf der Welt gibt und nur Leichtfertigkeit und Torheit dies leugnen können. Man lese da die Schriftsteller nach, die darüber berichten.
Mit dieser ersten Frage begab sich 1631 der Jesuit Friedrich Spee an ein seinerzeit höchst sensibles Thema. 13 Jahre schon dauerte der Dreißigjährige Krieg, Tillys Truppen hatten gerade erst Magdeburg dem Erdboden gleichgemacht, Deutschland war in sich gespalten, politisch wie auch religiös. Spee, der 40-jährige Gelehrte aus Kaiserwerth bei Düsseldorf, wagte in dieser schwierigen Zeit etwas Außergewöhnliches. Er legte eine Kampfschrift gegen die Hexenprozesse vor, die just grausame Triumphe feierten. In einem rhetorischen Frage-Antwort-Spiel polemisierte seine Cautio Criminalis, dass die körperlichen Qualen der peinlichen Befragung jedermann alle erdenklichen Verbrechen gestehen lassen würden. Spee geht allerdings noch weiter, indem er schreibt, dass sollte er sich irren und ein Trugschluss in seiner Argumentation gefunden werden, man ihn selbst auf dem Scheiterhaufen verbrennen dürfe. Sich so explizit gegen den grassierenden Hexenwahn auszusprechen, war ein mutiger Schritt, sagt Gerhard Lauer von der Göttinger Ernst-August-Universität.
Alles, was wir von ihm wissen, deutet darauf hin, dass er ein Mensch war, der die, ich will fast schon sagen, die Gefahr gesucht hat. Sein eigentlicher Lebenstraum konnte er nie verwirklichen. Er wollte Missionar in Indien, wobei Indien einen großen Landstrich meint, werden. Und sein großes Vorbild ist der große Jesuit Franz Xaver. Das wurde ihm aber vom Orden verweigert und er hat eben hier in diesen konfessionellen Auseinandersetzungen diese Position gesucht, unter Lebensgefahr. Das muss ganz deutlich gesagt worden. Er war ja auch Opfer eines Attentats in diesen Konfessionsauseinandersetzungen. Deshalb Angst hat der Mann scheinbar nicht so richtig gehabt oder nicht in dem Sinne, dass er sie nicht gesucht hätte.
Hexenverfolgungen waren Ausdruck weit verbreiteter Ängste und Hysterien, die oft gegen den Willen der Obrigkeit und der Kirchen aufflammten. Zwar ahndete die Constitutio Criminalis Carolina, die Heilsgerichtsordnung Karls des V., schon seit einem Jahrhundert nicht Hexerei an sich, sondern nur den dadurch angerichteten Sachschaden, doch die Hexenverfolgung der frühen Neuzeit war mehr als eine dominierende Strömung, sie darf als regelrechte Volksbewegung angesehen werden.
Also es gibt den weltlichen Schaden, der betrifft vor allem Schadenszauber. Also das Vieh in den Ställen stirbt und so weiter. Davor hatten die Menschen natürlich eine ganz andere Angst in dieser Zeit. Aber es gibt natürlich immer den geistlichen Schaden und der besteht darin, dass derjenige, der sich dem Teufel verschrieben hat, andere auch dem Teufel zur Überschreibung bringt, also Seelen fängt und diese Seelen sind verloren. Und insofern gibt es einen geistlichen Schaden und dagegen sind natürlich viele in der Zeit aufgestanden. Also wenn man den Rahmen mal akzeptiert hat, dann ist der Verlust des Seelenheils natürlich die schlimmste Folge der Hexerei. Das gehört in den Horizont ganz selbstverständlich hinein. Das kann man sich gar nicht anders vorstellen damals.
Mit allerlei Proben und Prüfungen versuchte man den der Hexerei Verdächtigen ein Geständnis abzuringen. Ohne Geständnis, das galt auch in der frühen Neuzeit, konnte niemand rechtskräftig verurteilt werden. Doch da Hexerei als Ausnahmeverbrechen galt, zeigte man sich bei der Erlangung eines Geständnisses nicht zimperlich. Und gerade hier sprach Spes Cautio Criminalis eine deutliche Sprache.
29. Frage. Muss die so gefährliche Folter abgeschafft werden? Ich antworte, entweder ist die Folter gänzlich abzuschaffen oder so umzugestalten, dass sie nicht mit moralischer Sicherheit Unschuldigen Gefahr bringt. Man darf mit Menschenblut nicht spielen und unsere Köpfe sind keine Bälle, die man nur so hin und her wirft. Wenn vor dem Gericht der Ewigkeit Rechenschaft für jedes müßige Wort abgelegt werden muss, wie steht's dann mit der Verantwortung für das vergossene Menschenblut?
Zwar zweifelte Spee mit keinem Wort die Existenz des Teufels und auch dessen Wirkens an, umso wichtiger aber war für ihn, dass Straftatbestand gleich Straftatbestand bleibt und dass es keine crimen exceptum, also keine Ausnahmeverbrechen gibt. Denn die Begründung von peinlicher Befragung bzw. brutaler Folter verlief über das Argument, dass die üblichen Rechte des Angeklagten nicht mehr gelten können, weil der Teufel im Spiel sei. Friedrich Spee, so Gerhard Lauer, argumentiert genau gegen diese Auffassung.
Er tritt auch dafür ein, dass jeder Angeklagte und jeder Angeklagte, es konnten ja auch Kinder sein, einen Verteidiger haben muss, dass es ordentliche Haftbedingungen gibt. Also, wenn Sie genauer hingucken, sind es Diskussionen, die wir gegenwärtig in unserer Gesellschaft immer noch führen. Kann ein Verbrechen so schlimm sein, dass eigentlich unsere ganze Rechtsordnung ausgehebelt werden solle und wir sozusagen dem Angeklagten keinen Schutz und keine Rechte mehr zusprechen? Und Spee hat gesagt, nein, diese Situation kann eigentlich nie eintreten. Das Recht gilt immer. Und das ist, würde ich sagen, wenn man danach fragt, was das Aktuelle an Friedrich Spee ist, dann sind es gerade die juristischen Positionen.
Ein Verteidiger der Menschenwürde und Vorreiter der modernen Rechtsprechung. Dass die eindrucksvollen Argumente der Cautio Criminalis ausgerechnet im heute niedersächsischen Rinteln erschienen sind, hat allerdings einen durchweg pragmatischen Grund.
Und das Verblüffende ist allerdings, dass die Universität Rinteln relativ hart in dieser Frage war, also eher auf der Seite der Hexenverfolger stand und gerade dort dann Friedrich Spees Schrift gedruckt wurde. Rinteln, was ursprünglich eigentlich eine lutherische Universität war, eine relativ kleine, erst zu Anfang des 17. Jahrhunderts gegründete Universität. Und das Verblüffende ist, dass er dort aber Kontakte zu Druckern hatte. Deshalb ist Rinteln für ihn wichtig. Er war eben nur kurz da, als die Gegenreformation Rinteln übernommen hatte in den konfessionellen Auseinandersetzungen, ist dann aber überwiegend in Paderborn und vor allem in den rheinischen Gegenden, also Mainz und Köln vor allem, unterwegs gewesen.
Wohl wird ihm nicht gewesen sein, hier im Norden. Schon 3 Jahre zuvor, 1628, wurde er mit anderen Jesuiten ins knapp 100 Kilometer entfernte Peine entsandt. Die Aufgabe damals, so Gerhard Lauer, sie sollten als Speerspitze der Gegenreformation die Bürger der Stadt zur Rückkehr zum wahren katholischen Glauben bewegen.
Und tatsächlich die reformierte bzw. lutherische Bevölkerung gezwungen hat, entweder den katholischen Glauben anzunehmen oder die Stadt zu verlassen und ihr Hab und Gut zu verkaufen. Und in diesen Auseinandersetzungen kam es ganz sicher zu Gewalttätigkeiten. Und Friedrich Spee, der von der Wahrheit des katholischen Glaubens zweifellos überzeugt war, war ein Opfer. Wie der genaue Tathergang sich gestaltet hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er lebensgefährlich verletzt worden ist.
Zimperlich war der überzeugte Katholik sicherlich nicht, doch die Protestanten waren keinen Deut besser. Im Gegenteil, gerade in Sachen Hexerei wurde in evangelischen Regionen nicht lange gefackelt. Hier kam es häufiger nicht auf den Schaden an, den die Hexen angerichtet haben sollten. Hier galt allein schon der Bund mit dem Teufel als des Todes würdig. Die Tatsache, dass Spee seine Cautio Criminalis anonym herausgegeben hat, kann auf den Wagemut seiner Veröffentlichung hinweisen. Krieg, aber auch Neid, Not und vor allem Unwissenheit haben die Hexenverfolgungen begünstigt. Allerdings, so Gerhard Lauer, war Friedrich Spee kein praktisch agierender Kämpfer für die Verfolgten. Er hat sich an die Intellektuellen seiner Zeit gewandt, an die wissenschaftlich-kulturellen Eliten und dort auch Gehör gefunden.
Er spielte keine Rolle als Jurist in einem Prozess. Insofern hat er keine praktische Rolle gehabt, sondern er hat es als ein intellektuelles Problem gesehen, aber ein intellektuelles Problem entsprechend der Auffassung der Jesuiten, dass man die Eliten erreichen muss und über die Eliten dann die Lebensbedingungen der Menschen verändern kann. Also von daher eine intellektuelle Debatte, die möglicherweise auch noch dadurch angestoßen wurde, dass Spee entweder mit Juristen, die an Hexenprozessen beteiligt waren, im engeren Kontakt stand oder möglicherweise auch Opfer der Hexenverfolgung auch als Seelsorger betreut hat, wobei das Letztere einfach unsicher ist, ob das der Fall war.
Es war allerdings eine andere Art von praktischer Arbeit, die Spees Leben letztlich ein Ende setzen sollte. 1633, 2 Jahre nach Erscheinen der Cautio Criminalis, versetzte ihn sein Orden nach Trier. Bei der Pflege verwundeter Soldaten infizierte sich der Beichtvater für Krankenhäuser und Gefängnisse dann mit der Pest. Am 7. August 1635 verstarb er im Alter von 44 Jahren. Kurz zuvor hatte er noch seine bereits ein Jahrzehnt zuvor begonnene Sammlung lyrischer Erbauungsliteratur, seine Trutz Nachtigall, vollenden können.
O Heiland, reißt die Himmel auf. Der Text stammt von Friedrich Spee, der ihn während des Dreißigjährigen Krieges schrieb. Die Musik komponierte Johannes Brahms im Jahre 1877. Sie hören den Kulturspiegel auf NDR1 Niedersachsen heute zum Thema Magische Welten von Hexen und Zauberwesen. Am Mikrofon Margarete von Schwarzkopf. Viel war in dieser Stunde von Hexen schon die Rede. Gibt es eigentlich zu diesen Hexen außer dem Zauberer im Märchen auch ein männliches Pendant in der Wirklichkeit? Vielleicht der Schamane, der ja in vielen Kulturen als Heiler mit besonderen Gaben eine große Rolle spielt?
Ich selber würde aus meiner Expertise heraus diese Gleichstellung nicht so ohne weiteres sehen, weil die Hexen doch nicht so stark im Mittelpunkt des sozialen Lebens und des rituellen religiösen Lebens standen, wie das bei den Schamanen unfraglich der Fall ist. Und ich denke auch, dass diese Art und Weise, wie Heilungsvorgänge organisiert wurden, bei den Hexen sich nicht in dieser Gestalt wiederfinden lassen, wie sie beim Schamanismus typischerweise auftreten und auch zur Definition gehören.
Dr. Thorsten Passi kennt sich mit diesem Thema aus. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, Psychiater und Psychotherapeut an der Medizinischen Hochschule in Hannover und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit existenzphilosophischen Fragen. So auch mit dem Schamanismus, einer Art Urreligion. Der Schamane war stets ein hochgeachtetes Mitglied seines Volkes oder Stammes, kundig in religiösen Fragen und heilkundig. Außerdem hatte er eine Schutzfunktion, da er mit seinen Ritualen Menschen, die einen schweren Schicksalsschlag bewältigen mussten, immer wieder half. Sogar Depressionen und Wahnzustände konnte der Schamane oft bannen. Das war einmal sehr bedeutsam und durchaus auch eine nützliche Methode. Aber wie sieht das heute aus? Gabriele Hausmann erfuhr im Gespräch mit Dr. Thorsten Passi Erstaunliches.
Der Medizinmann hatte ja früher diese Funktionen, die wir heute eher aufgespalten finden. Also wir finden heute den Theologen oder den Priester, der was über unsere Kosmologie, über unser in der Welt sein und deren Bedeutung erzählt. Wir haben den Seelsorger oder auch den Psychotherapeuten, der sich mit diesen seelischen und psychischen Verarbeitungsprozessen beschäftigt. Und wir haben den Arzt, der also diese vorwiegend körperlichen Erkrankungen ja behandelt und angeht. Und insofern haben wir eigentlich diese Funktion, dieses Multitalent Medizinmann, wenn man so will, heute in verschiedenen Funktionen immer noch verkörpert. Insofern würde ich sagen, diese drei Berufssparten haben potenziell auch immer etwas von diesem Medizinmann in ihrem Handeln und so weiter noch dabei, ohne dass es ihnen unbedingt bewusst sein muss.
Für viele ist der Medizinmann eine afrikanische Institution, für viele Touristen ein dolles Ereignis, wenn sie einem solchen im Rahmen einer Tour oder Safari mal begegnen. Aber in Wirklichkeit ist er eben doch in sehr vielen Kulturen ein hochgeachteter Mann, der viel vollbringen kann. Wo gibt es heutzutage tätige Schamanen? Wo ist der Schamanismus verbreitet?
Sie finden es auch heute noch weltweit. Das heißt, auch in unseren Breiten gibt es einzelne Menschen, die solche besonderen Begabungen haben und die auch noch im Sinne so eines, sagen wir mal, urbanen Schamanismus dann auch auszuüben pflegen. Teile des Heilpraktikerwesens, ich möchte hier nicht niemandem zu nahe treten, aber Teile des Heilpraktikerwesens bedienen sich natürlich auch dieser Kräfte, die wir dann in der Schulmedizin unspezifische Heilungskräfte nennen. Also ein Glaube, das ist ein Medikament, das wirkt und so weiter, erzeugt ja oft auch schon Prozesse, die Richtung Heilung gehen oder Symptome vermindern und so weiter. Und diese Kräfte werden natürlich von manchen dann auch gezielt genutzt. Wir haben ja auch das Phänomen, dass bei Heilpraktikern die Menschen, die dahin gehen, ja doch viel stärker auch glauben wollen, dass eine Methode wirkt, wie etwa die Homöopathie, für die ja wissenschaftlicherseits nicht so viele Beweise vorliegen, die aber trotzdem aufgrund des Glaubens und dieser vermeintlichen Systematik, die dahinter steht, die Leute doch sehr anregt, auch anzunehmen, das hat eine Wirksamkeit, das wird mir helfen und oft scheint es dann auch tatsächlich zu helfen.
Um den Heilpraktiker vom Schamanen noch einmal ganz deutlich abzugrenzen, der Heilpraktiker ist bei allem seinen Tun voll bei Bewusstsein, im Diesseits sozusagen. Das Kennzeichen eines Schamanen ist ja, dass er sich vor Beginn seiner Handlung in eine Trance oder in eine Ekstase versetzt. Warum sind diese Zustände wichtig?
Es gibt diese Hervorrufung von Trancezuständen typischerweise im Schamanismus. Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil, der auch zu vielen Definitionen von Schamanismus dazugehört. Trotzdem muss man kurz erwähnen, dass ein großer Teil der Tätigkeit des Schamanen, etwa solche Schutzrituale auszuüben etc., nicht mit veränderten Bewusstseinszuständen oder Trancezuständen zu tun hat. Aber diese Zustände spielen im Schamanismus eine erhebliche Rolle. Das kann man sich in zweifacher Hinsicht erklären. Zum einen bringen diese Zustände oft dem Gefühl näher. Und wenn es um Gefühlsprobleme geht, dann kann man damit also vielleicht auch eher Einblick als Behandler gewinnen in gewisse Gefühlsprobleme und zum Teil auch die Patienten anregen, doch stärker in ihre Gefühle zu gehen und die auch zu äußern und damit auch vielleicht loszuwerden. Das andere ist, dass man natürlich früher sicher viele Zusammenhänge und Herkünfte, wo kommt etwa das Wetter her, wo kommt Krankheit her, das hat man ja nicht so leicht aus den Faktoren der diesseitigen Welt, des Alltäglichen erschließen können und hat dann immer vermutet, das kommt vielleicht aus einer anderen Wirklichkeitsebene. Und man meinte, dass man in diesen Trance- und Ekstasezuständen einen Zugang vielleicht zu dieser Wirklichkeitsebene bekommen könnte und von daher vielleicht auch in dieser anderen Wirklichkeitsebene auch Einflüsse setzen konnte, dass etwa es mehr regnet, dass jemand vielleicht wieder gesund wird und so weiter. Und da hat man einfach viel stärker im Jenseitigen irgendwelche Kräfte und Mächte und Gesetze vermutet und hatte dann den Eindruck, durch diese veränderten Bewusstseinszustände könne man in diese anderen Wirklichkeitsbereiche Einsicht nehmen und auch dort etwaig Dinge beeinflussen.
In welchem Bewusstseinszustand befindet sich denn der Patient, der vor dem Schamanen steht? Wird er gewissermaßen ein bisschen angesteckt durch die Trance des Schamanen?
Es kann zu so Ansteckungsphänomenen kommen. Es ist allerdings so, wenn man es völkerkundig sich genau anguckt, weltweit ist es unterschiedlich. Man kann vielleicht vergröbert sagen, ein Drittel der Schamanen versetzt auch den Patienten in einen Trancezustand, sei es mit Hilfe psychoaktiver Substanzen, sei es mit Trommeln, mit anderen Trance-Induktionstechniken. Ein Drittel geht nur selber in diesen Zustand. Und ein weiteres Drittel, da ist es so, dass quasi beide aktiv in diesen Zustand hineingehen.
Sie haben eben schon gesagt, mit welchen Hilfsmitteln man in solche Zustände gerät, mit Gesängen, mit Bewegungen oder anderen rituellen Handlungen. Was ist da das verbreitete Mittel?
Universell verbreitet ist ja das rituelle Trommeln, wo also der Schamane ganz aktiv selber trommelt und sich mit Hilfe der Trommel in einen tranceartigen Zustand versetzt. Da will ich auch nicht verschweigen, dass ich auch selber so ein Trance-Trommeln schon miterlebt habe und natürlich feststellen musste, dass das doch sehr, sehr beeindruckend ist, weil man selber da so ein bisschen reingezogen wird und zum anderen einem auch, wenn man das wirklich mal erlebt hat, auch klar wird, warum das so einen massiven Trance-Zustand überhaupt erzeugen kann, weil es doch eine extrem beeindruckende Qualität ist, dieser Rhythmus und dieses Eindringen auch dieser Schwingungen und so. Zum anderen gibt es natürlich diverse andere Techniken. Eine wichtige Technik ist vielleicht noch die Hyperventilation, dass also verstärkt geatmet wird und dadurch die Durchblutung des Gehirns in bestimmter Weise verändert wird. Dann gibt es bestimmte Tänze, die ausgeübt werden, um in so einen Trancezustand zu geraten. Dann gibt es bestimmte Formen der Schmerzzufügung oder auch der extremen Belastung, wo also quasi nächtelang nicht geschlafen wird oder tagelang nicht gegessen wird. Und nicht zuletzt natürlich auch die Einnahme psychoaktiver Substanzen, die in ganz bestimmter Weise das emotionale Erleben und auch den Bewusstseinszustand entsprechend verändern, sodass den Trancezuständen oder einem tranceähnlichen Erleben doch so Bahn gebrochen wird.
Jetzt bin ich persönlich ein pragmatisch westlich geprägter Mensch und muss fragen, hilft es denn, wenn ich mich an einen Schamanen wende?
Bei Situationen, wo eine Verletzlichkeit besteht, da gehen die Schamanen quasi schon vorbeugend auch vor und versuchen durch entsprechende rituelle Verrichtung und durch die Einbindung desjenigen in bestimmte soziale Konfigurationen, ihm Unterstützung zu gewähren und zu verhindern, dass es zum Beispiel zur Ausprägung einer depressiven Störung kommt oder sowas. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben natürlich praktisch keinerlei Ergebnisse, die wissenschaftlich solide sind in dem heutigen Sinne, weil man einfach davon ausgehen muss, dass die Charaktere dieser Schamanen, dieser Medizinmann-Personen so derart unterschiedlich sind, dass es also natürlich ganz schwierig ist, das irgendwie zu objektivieren. Insofern kann man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Faktoren zur Wirkung gelangen, ist relativ groß. Aber wissenschaftliche Belege in dem Sinne gibt es nicht, weil es einfach ein zu individuelles Geschehen ist und weil viele dieser Medizinmänner wie auch der zugehörigen Völker auch gewisse Vorbehalte haben gegen diese Art von Messungen und Messbarmachen, die wir heute als Wissenschaft bezeichnen.
NDR 1 Niedersachsen. Das ist Radio.
Hexen, Zauberer, Schamanen, Einblicke in magische Welten, die uns in dieser nüchternen Welt noch immer faszinieren. Die große Ausstellung in Speyer über Hexen wird noch bis zum 2. Mai gezeigt. Zu der Ausstellung ist ein wunderbarer Katalog erschienen, in dem man viel über Hexen in der Kunst, der Kulturgeschichte, dem Alltag und in den Mythen erfährt. Auf dem Titelbild des Buches ist ein dicker, fetter Frosch, auch ein Tier, das man mit Hexen in Verbindung bringt. Das Buch gibt auf fast alle Fragen zum Thema Hexen von der Antike bis heute Antworten. Dass die Hexen noch heute sehr lebendig erscheinen, liegt nicht nur am Fasching oder Karneval, sondern auch an der Hexenreligion Wicca und an den leider noch immer nicht in aller Welt ausgemerzten Hexenverfolgungen wie in Afrika, wobei auch im Voodoo-Kult auf Haiti der Glaube an Hexerei noch immer lebendig ist. Der Katalog zur Ausstellung Hexen, Mythos und Wirklichkeit kostet 19,95 €. Zu guter Letzt noch unser Hörbuch des Monats. Wir haben den Kulturspiegel heute mit einem Beitrag über Märchen begonnen. Dazu passt auch unser Hörbuch »Die schönsten Märchen«, erschienen bei der Hörverlag für 24,95 €. Wir hören aus dieser Sammlung mit Märchen der Brüder Grimm von Wilhelm Hauff, Hans-Christian Andersen und aus »Tausend und einer Nacht« das Märchen vom »Wolf und den sieben jungen Geißlein«, gelesen von Jochen Striebeck.
Es war einmal eine alte Geiß. Die hatte sieben junge Geißlein und hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages wollte sie in den Wald gehen und Futter holen, da rief sie alle sieben herbei und sprach: »Liebe Kinder, ich will hinaus in den Wald. Seid auf eurer Hut vor dem Wolf. Wenn er hereinkommt, so frisst er euch alle mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen.« Die Geißlein sagten: »Liebe Mutter, wir wollen uns schon in Acht nehmen. Ihr könnt ohne Sorge fortgehen.« Da meckerte die Alte und machte sich getrost auf den Weg. Es dauerte nicht lange, so klopfte jemand an die Haustür und rief:
»Macht auf, ihr lieben Kinder! Eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht.«
Aber die Geißerchen hörten an der rauen Stimme, dass es der Wolf war. »Wir machen nicht auf«, riefen sie, »du bist unsere Mutter nicht. Die hat eine feine und liebliche Stimme, aber deine Stimme ist rau. Du bist der Wolf.« Da ging der Wolf fort zu einem Krämer und kaufte sich ein großes Stück Kreide. Die aß er und machte damit seine Stimme fein. Dann kam er zurück, klopfte an die Haustür und rief: »Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht.« Aber der Wolf hatte seine schwarze Pfote in das Fenster gelegt. Das sahen die Kinder und riefen: »Wir machen nicht auf, unsere Mutter hat keinen schwarzen Fuß wie du, du bist der Wolf.« Da lief der Wolf zu einem Bäcker und sprach: »Ich habe mich an den Fuß gestoßen, streich mir Teig darüber.« Und als ihm der Bäcker die Pfote bestrichen hatte, so lief er zum Müller und sprach: »Streu mir weißes Mehl auf meine Pfote.« Der Müller dachte: »Der Wolf will einen betrügen«, und weigerte sich. Aber der Wolf sprach: »Wenn du es nicht tust, so fresse ich dich.« Da fürchtete sich der Müller und machte ihm die Pfote weiß. Nun ging der Bösewicht zum dritten Mal zu der Haustüre, klopfte an und sprach: »Macht mir auf, Kinder, euer liebes Mütterchen ist heimgekommen und hat jedem von euch etwas aus dem Walde mitgebracht.« Die Geißerchen riefen: »Zeig uns erst deine Pfote, damit wir wissen, dass du unser liebes Mütterchen bist.« Da legte er die Pfote ins Fenster, und als sie sahen, dass sie weiß war, so glaubten sie, es wäre alles wahr, was er sagte, und machten die Türe auf. Wer aber hereinkam, das war der Wolf. Sie erschraken und wollten sich verstecken. Das eine sprang unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter die Waschschüssel, das siebente in den Kasten der Wanduhr. Aber der Wolf fand sie alle und machte nicht langes Federlesen. Eins nach dem andern schluckte er in seinen Rachen. Nur das Jüngste in dem Uhrkasten, das fand er nicht. Als der Wolf seine Lust gebüßt hatte, trollte er sich fort, legte sich draußen auf der grünen Wiese unter einen Baum und fing an zu schlafen. Nicht lange danach kam die alte Geiß aus dem Walde wieder heim. Ach, was musste sie da erblicken! Die Haustüre stand sperrweit auf. Tisch, Stühle und Bänke waren umgeworfen. Die Waschschüssel lag in Scherben. Decke und Kissen waren aus dem Bett gezogen. Sie suchte ihre Kinder, aber nirgend waren sie zu finden. Sie rief sie nacheinander bei Namen, aber niemand antwortete. Endlich, als sie an das Jüngste kam, da rief eine feine Stimme: »Liebe Mutter, ich stecke im Urkasten.« Sie holte es heraus, und es erzählte ihr, dass der Wolf gekommen wäre und die anderen alle gefressen hätte. Da könnt ihr denken, wie sie über ihre armen Kinder geweint hat. Endlich ging sie in ihrem Jammer hinaus, und das jüngste Geißlein lief mit. Als sie auf die Wiese kam, so lag da der Wolf an dem Baum und schnarchte, dass die Äste zitterten. Sie betrachtete ihn von allen Seiten und sah, dass in seinem angefüllten Bauch sich etwas regte und zappelte. »Ach Gott«, dachte sie, »sollten meine armen Kinder, die er zum Abendbrot hinuntergewürgt hat, noch am Leben sein?« Da musste das Geißlein nach Haus laufen und Schere, Nadel und Zwirn holen. Dann schnitt sie dem Ungetüm den Wanst auf, und kaum hatte sie einen Schnitt getan, so streckte schon ein Geißlein den Kopf heraus. Und als sie weiterschnitt, so sprangen nacheinander alle Sechse heraus und waren noch alle am Leben und hatten nicht einmal Schaden gelitten, denn das Ungetüm hatte sie in der Gier ganz hinuntergeschluckt. Das war eine Freude. Da herzten sie ihre liebe Mutter und hüpften wie ein Schneider, der Hochzeit hält. Die Alte aber sagte: »Jetzt geht und sucht Wackersteine. Damit wollen wir dem gottlosen Tier den Bauch füllen, solange es noch im Schlafe liegt.« Da schleppten die sieben Geißerchen in aller Eile die Steine herbei und steckten sie ihm in den Bauch, so viel sie hineinbringen konnten. Dann nähte ihn die Alte in aller Geschwindigkeit wieder zu, dass er nichts merkte und sich nicht einmal regte. Als der Wolf endlich ausgeschlafen hatte, machte er sich auf die Beine. Und weil ihm die Steine im Magen so großen Durst erregten, so wollte er zu einem Brunnen gehen und trinken. Als er aber anfing zu gehen und sich hin und her zu bewegen, so stießen die Steine in seinem Bauch aneinander und rappelten. Da rief er:
»Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum? Ich meinte, es wären sechs Geißlein. So sind's lauter Wackerstein.«
Und als er an den Brunnen kam und sich über das Wasser bückte und trinken wollte, da zogen ihn die schweren Steine hinein und er musste jämmerlich ersaufen. Als die sieben Geißlein das sahen, da kamen sie herbeigelaufen, riefen laut: »Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot!« und tanzten mit ihrer Mutter vor Freude um den Brunnen herum.
Jochen Striebeck las »Der Wolf und die sieben jungen Geißlein«, erschienen auf dem Hörbuch »Die schönsten Märchen« bei der Hörverlag. Sie können diese Märchensammlung mit 12 CDs gewinnen, wenn Sie uns bis zum kommenden Montag, den 18. Januar, eine Postkarte mit der Antwort auf diese Frage schicken. Wie heißen die Herausgeber der Volksmärchen, zu denen auch das Märchen von dem gefräßigen Wolf und den Geißlein zählt? Diese Märchensammlung wurde vor fast 200 Jahren erstmals veröffentlicht. Wenn Sie die Antwort wissen, schicken Sie uns bitte eine Postkarte mit den Namen der Märchensammler an NDR 1 Niedersachsen in 30150 Hannover, Stichwort Kulturspiegelrätsel. Noch einmal: NDR 1 Niedersachsen, 30150 Hannover, Stichwort Kulturspiegelrätsel. Ihren 100. Geburtstag feiert im Übrigen heute die Schauspielerin Luise Rainer, die in Düsseldorf geboren wurde, am Theater ihre Karriere begann, dann erste Filme drehte und 1935 nach Hollywood ging. Als einzige Schauspielerin der Kinogeschichte errang sie zweimal hintereinander den Oscar, 1936 für »Der große Siegfeld« und 1937 für ihre Rolle als chinesische Bäuerin in der Verfilmung des Romans »Die gute Erde« von Pearl S. Buck. Bis Ende der 90er Jahre hatte Luise Rainer, die heute in London lebt, noch Auftritte in Film und Fernsehen. Im Jahre 2003, im Alter von 93 Jahren, reiste sie als Ehrengast sogar noch nach Hollywood zur Oscarverleihung. Das war der Kulturspiegel auf NDR1 Niedersachsen. In der Bücherwelt im Anschluss an Aktuell um 21.05 Uhr hören Sie unter anderem einen Beitrag über die Erwartungen der Buchhändler für das neue Bücherjahr 2010. Am Mikrofon verabschiedet sich Margarete von Schwarzkopf.